Ja, wir haben jetzt also vor der Pause ja schon etwas gehört über aktuellere, neuere Strategien von regulierten Modellen. Und wir wollen jetzt mal unmittelbar zu unserem Nachbarn, den Niederlanden, auf die Erfahrung dort mal kommen. Und ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Dirk Korf aus Amsterdam. Er ist studierter Pädagoge, Entwicklungspsychologe und ist tätig als Professor für Kriminologie an der Universität von Amsterdam. Und er ist nicht nur ein Experte auf dem Gebiet der empirischen Forschung, sondern er kennt sich auch auf den praktischen Gebieten sehr gut aus, hat Erfahrungen im Streetwork und in der Jugend- und Drogenberatung Amsterdams. Er war viele Jahre Leiter des deutschen Hilfsvereins AMOC, ein deutsches Projekt zugunsten oder ein Projekt zugunsten deutscher Drogenabhängiger in Amsterdam. Ja, es gibt lange Jahre Erfahrung, nicht nur 30 Jahre Therapieladen, auch 30 Jahre Coffeeshops in den Niederlanden. Herr Korf, was hat es denn gebracht?
Ja, Käse aus Holland. Ja. Ja. Von mir aus wäre es gut gewesen, auch mal eine Merengue zu tanzen, aber das ging ja jetzt nicht. Ja. Ich sage ja auch immer zu meinen Studenten, Ecstasy ist okay, aber ihr könnt nicht tanzen, ihr weiße Leute. Ihr schüttelt immer mit dem Kopf und schwenkt mit den Händen, aber die Hüften, die muss man bewegen, wenn man mal Salsa tanzen kann. Ich kann ja nur enttäuscht sein, nach was hier alles so gesagt wurde über meinem Land. Aber man wird mal sehen, ob der Käse, den ich mitgenommen habe, ob der schmeckt, ob der wirklich so wie die Tomatenbomben ist oder wie die Tomaten, wie ich in meinem Land kaufe. Und die schmecken eigentlich gut, aber ich höre immer, dass die in diesem Land dann wieder nicht schmecken. Kleines Ländchen, für diejenigen, die noch nie da waren, so an der Nordsee, hier Amsterdam. Über diesem Teil geht eigentlich vor allem die Debatte in den letzten Jahren, darüber werde ich ein bisschen erzählen. Amsterdam, kleine Stadt im Vergleich zu Berlin, aber wir in meinem Lande haben nicht die Neigung, alles zu eingemeinden. Also Amsterdam, etwas mehr als 800.000 Einwohner, ist natürlich keine Großstadt, aber wenn wir die Dörfchen mitzählen würden, wären es etwa 1,5 Millionen. Immer noch längst nicht so groß wie Berlin. Kleines Land und schau mal, ich werde nicht zählen. So viele Parteien haben wir in unserem Parlament. Das heißt, wir haben, unsere Regierung besteht immer aus mehreren Parteien und das hat auch Folgen für zum Beispiel die Drogenpolitik. Ich werde ab und zu, ich bin ja Holländer, darf ja Sprachfehler machen, ich benutze dieses Wort Gemeinde, das ist hier vielleicht eher Kommune und jede Stadt hat nur einen Bürgermeister. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat Berlin viele, wir haben nur eine. Nicht, dass das besser ist, aber am Ende komme ich dazu, wie viele Bürgermeister pro Legalisierung sind und dann steht das für jede Stadt. Ja, Coffeeshop ist ein Laden oder ein Café mit Lizenz. Diese Lizenz wird abgegeben von der Stadt oder nicht, auch nach Kontrolle von Vorstrafen. Coffeeshops sind alkoholfrei. Und da können Erwachsene kleine Mengen Cannabis kaufen und in den meisten Coffeeshops auch konsumieren. Aber allmählich sehen wir auch eine Entwicklung, dass es eher Läden sind. Sie sehen auch den Unterschied hier, das ist ein Riesending am Rembrandtplein in der Mitte von Amsterdam, wo es auch ein Pooltable gibt. Es gibt auch so kleinere und mehr altmodische. Das ist interessant, ein Palmenbaum, kein Grasblatt, das ist verboten. Aber das macht es auch ja sonnig. Und hier ist es mehr der Moderne, wo es kaum noch einen Mensch gibt, mehr Techno-Stil. 30 Jahre Coffeeshops, ich habe mir das vorher überlegt, ich werde ein paar Themen rausnehmen und wird einer gelb oder rot, wenn ich zu lange dauere, aber ich dachte in 20 Minuten, nein, Sie sind die Moderatorin. Ein paar Themen, warum eigentlich Coffeeshops, kurz der gesetzliche Rahmen. Auch diese andauernde Debatte zwischen national, Sie würden sagen bundesweit und Stadt oder Land, aber wir haben keine Länder, wir haben nur Provinzen und so die Entwicklungen. Thematik Coffeeshop-Tourismus hin und wieder zurück und dann auch der Begriff Hintertür. Wir haben vor der Tür Und ein Coffeeshop war so, wie kommt das rein? Und das nennen wir dann Hintertür. Das Interessante, Sie haben keine Vordertür, also haben Sie auch keine Hintertür und haben Sie auch keine organisierte Kriminalität. Da sieht man auch, wie komisch meine Landsleute sind, ein paar neue Entwicklungen. Am Anfang haben Sie das schon ein bisschen gesehen, so ähnlich. Die Niederlande gehörten zu den ersten Staaten, die ein Gesetz hatten. Das hat mit der Kolonialzeit zu tun. 1919, erst das Opiumgesetz, dann kam allmählich Cannabis dazu. Und dann wurde Cannabis auch, als es endlich dazu kam, auch eigentlich sofort auch eine sehr schwierige Droge, eine problematische Droge. Und relativ schnell danach, nachdem es auch verboten wurde in den Niederlanden, fing auch schon die Entkriminalisierung an. 1976, also ein wichtiger Drehpunkt in der Gesetzgebung in den Niederlanden. Das ist inzwischen lange her, 40 Jahre. Ja, als Cannabis verboten wurde, und das war eigentlich genauso wie hier in diesem Lande, wir haben zwar gesehen, dass Cannabiskonsum eine lange Geschichte hatte, aber im letzten Jahrhundert gab es kaum Konsumenten bis in den 50er Jahren. Also wir hatten also ein Verbot oder eine Droge war verboten, die nicht konsumiert wurde. Und deswegen waren die Ideen über Cannabis kamen eher aus den Vereinigten Staaten. Und es waren dann die Ärzte und die Psychologen, die waren dafür, weiter streng zu bestrafen. Das brauchte man für die Behandlung. Das kam alles aus dem Alkoholbereich, muss man sagen. Dann waren es Soziologen, Kriminologen, die vor allem auf negative Folgen von Bestrafung hinwiesen und meinten, man kann das lieber, also wenn man Drogen strafbar stellt, sind jetzt eigentlich alte Gedanken, aber das war ziemlich dominant. Und das war interessanterweise, war es eher die Polizei und die Justiz als die Ärzteschaft und die Psychologen, die dafür gesorgt haben oder dazu beigetragen haben, dass Cannabis entkriminalisiert wurde. Man würde jetzt also in der Alltagssprache sagen, die Polizei, die Bullen haben festgestellt, die Kiffer sind keine Kriminelle wie üblich. Das war eigentlich so die Alltagssprache. Und das kann ich natürlich wissenschaftlicher formulieren, aber so war eigentlich die Stimmung. Und die haben sich verstärkt und das waren eher die Ersten, die dagegen waren. Und da war natürlich das Aufkommen und die Verbreitung von Heroin, auch Anfang der 70er Jahre und vor allem so in der Innenstadt von Amsterdam, wo wir ein Chinesenviertel haben oder hatten eigentlich. Und dann war vor allem auch für die Polizei noch etwas Neues und da war wohl echte Kriminalität. Cannabis ist illegal in den Niederlanden. Sie haben vielleicht eine andere Idee darüber, weil wir die Coffeeshops haben. Das ist illegal. Teuer Partner, wenn es um Gesetzgebung geht. Aber der Gebrauch, der Konsum ist nicht strafbar. Und die Idee war, wenn wir Märkte trennen, dann halten wir das wenigstens einigermaßen unter Kontrolle. Wir müssen fokussieren auf Heroin, war das damals. Vorher alle Drogen, eine Kategorie. Also wir haben zwei Listen, die eine heißt Droge mit unacceptable risk, nicht zu akzeptierenden Risiken. Die andere Kategorie ist nicht harmlose Drogen. Die andere Kategorie ist auch nicht Drogen mit akzeptierbaren Folgen. Das heißt, die heißt einfach Hanfprodukte. Gleichwohl auch Cut darunter fällt. Strafen erhöht für Dealer und für harten Drogen. Erniedrigt für kleine Drogen, für weiche Drogen. Obwohl diese Begriffe hart und weich nicht in unserem Gesetz stehen. Damals, was man sagt, ein Underground Market, die es teilweise immer noch gibt. Mit 1971 wurde, und da sieht man eigentlich der erste Teil der Entwicklung, so diese Dynamik zwischen national und lokal. Wer mal in Amsterdam war und wer was älter, wer damals im Melkweg oder Paradiso war, der weiß, dass es damals einen Hausdealer gab. Und dieser Hausdealer gab es schon, bevor wir uns das neue Gesetz hatten. Also da wurde in dem Gesetz etwas untergebracht, das lokal in der Praxis schon entwickelt war. Und das war mit Genehmigung mehr oder weniger von dem Bürgermeister und der Polizei. Das war ein Arzt Sozialarbeiter. Es steht noch im Gesetz als Jugend, Jugendzentrum, das muss man aber nicht falsch verstehen, Jugendzentrum stand damals für die jüngere Generation oder Kulturzentrum, war nicht für Minderjährige. Und da kommen allmählich auch die Coffeeshops auf. Es waren, und Coffeeshops haben über die Jurisprudenz, über die Rechtssprache, die hatten Erfolg. Wenn ein subventioniertes Zentrum einen Sozialarbeiter als Dealer haben kann, dann kann ich als Unternehmer, wenn ich die gleichen Kriterien, wenn ich mich daran halte, doch auch ein Geschäft eröffnen. Und das haben die auch geschafft, die hatten Erfolg und dann sehen wir einen starken Anstieg in den 80er Jahren und allmählich, es wurde vorher auch gesagt, das gibt eigentlich im Vergleich zu Alkohol, das gilt auch für den Niederlanden, dieser Verkauf ist streng reguliert und wir sehen allmählich dann neue Kriterien auftauchen, die werde ich kurz darauf kurz weiter erklären. Aber vor allem, das ist wichtig, auch eine Null-Option. Städte in den Niederlanden, Gemeinden können sich dafür entscheiden, keinen Coffeeshop zu haben. Und dann gibt es auch keine. Die müssen es wohl festlegen. Das Gleiche gilt eigentlich bei uns für Prostitution. Prostitution ist legalisiert. Wenn du es nicht möchtest in deiner Stadt, dann musst du das festlegen. Und dann brauchst du weiter auch keine Maßnahmen zu ergreifen. Dann kann alles, können alle Coffeeshops direkt geschlossen werden. Gut, dann war das im Gesetz festgelegt. Also der Hausdealer wurde erwähnt, nicht Coffeeshops. Aber es war strafbar, ich habe das vorher gesagt. Es war dann eine Schrittweise, und das ist eigentlich immer noch so, kommen immer neue Richtlinien. Keine Verfolgung von Hausdealern, außer Übertretung von Kriterien, die allgemein oder allmählich sich entwickelten. Die eine ist, ich lese das mal, ja, es sind ja die holländischen Buchstaben, keine Werbung. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich den hier habe, ich habe hier ein Feuerzeug, Dankeschön, Bonger Institut. Bonger war der erste Kriminologe, Soziologe in den Niederlanden, mein Institut ist nach ihm genannt. Das geben wir an Leute, die unsere Fragebögen in Coffeeshops beantworten. Gesundheitsamt hätte lieber, dass wir Äpfel geben, aber in Coffeeshops finden wir das nicht so eine gute Idee. Das ist ja toll, hat auch ein Lämpchen. Ja. Das darf ein Coffeeshop nicht. Darf nicht sein Name drauf, darf auch nicht ein Grasblatt hier drauf haben. Gleichwohl die ganze Innenstadt, was für Geschäfte drauf sind, Asiaten, Chinesen, Pakistani, Holländer, die verkaufen Münzen mit Grasblätter, die verkaufen Regenschirme mit Grasblätter, Coffeeshops dürfen das nicht. Keine harte Drogen. Natürlich dürfen die nicht verkaufen. Letztens ist ein Coffeeshop für 3 Monate zugemacht worden, weil eine Mitarbeiterin, eine Praktikantin, die hatte 2 Ecstasy-Pillen, haben die gefunden in ihrem Schließfach. Coffeeshop zu. Also das sind keine weiche oder schlappe Maßnahmen. Overlast, oh, das war immer eigentlich das größte Problem, kein Ärger und keine Belästigung, weil Kneipen machen eigentlich immer Ärger, wenn Leute besoffen rauskommen. Und das war eigentlich auch vor allem, so konnten auch Städte sagen, wir können das nicht so beweisen für, vor Gericht, deswegen wollen wir überhaupt keine Coffeeshops, keine Jugendliche. Und keine großen Mengen. Keine großen Mengen war ursprünglich 30 Gramm für Konsumenten. Ich habe vorher gesehen, 28,4 Gramm in Colorado, 1 Unze, 1 Ounce. Daher kommt immer noch unsere 30 Gramm aus den 70er Jahren. War einfach die Übersetzung. 28,4 Gramm war natürlich in einem europäischen Gesetz ein bisschen komisch. 30 Gramm. Hat sich auch weiterentwickelt. Dann sind wir von den Anfang der 80er Jahre, Mitte der 90er Jahre. Da habe ich schon kurz erwähnt, Null-Option. 3/4 der niederländischen Gemeinden haben sich dafür entschieden, keine Coffeeshops zu haben. Das heißt, sie können auch Coffeeshops schließen, wenn sie eigentlich sich ganz brav verhalten. Das Mindestalter geht dann von 16 nach 18. Das war eine interessante Debatte, weil was ist minderjährig? Strafrechtlich 18 Jahre. Alkohol war damals 16 für Bier, 18 für hartes Alkohol. Da kam auch diese Trennung weich-hart. Bier war weiches Alkohol, Schnaps hartes Alkohol. Seit ein paar Jahren ist es 18 Mindestalter. Aber es hat angefangen erstmal mit Cannabis. da wurde festgestellt, strafrechtlich. Die Maximummenge von 30 nach 50, nach 5 kam. Und dann wurde auch festgelegt, für alle Coffeeshops, für alle Gemeinden gilt jetzt 500 Gramm maximal Vorrat. Vorher war das, jeder Stadt konnte so das für sich selbst entscheiden. Ja, was hat das dann gebracht? Wenn man entkriminalisiert, Richtung Legalisierung, wir haben das auch schon gehört, Sie kennen das auch, der verbotene Fruchtthese würde sagen, dann gibt es natürlich weniger, weil es Leute nehmen Drogen, gerade weil es verboten ist, nur welche Hypothese auch immer. Wir sehen eine interessante Entwicklung. In der Underground-Phase, 60, 70er Jahren geht auf, dann kommt der House-Leader, dann senkt es unter junge Leute, dann mit Coffeeshops steigt es an und dann weniger Coffeeshops und dann seitdem ist es stabil. Aber das haben wir genauso in zum Beispiel Deutschland gesehen, so ähnliche Entwicklungen. In dem Sinne bin ich ziemlich skeptisch über die Ergebnisse, die Portugal jetzt, also die Entwicklung wird da sein, aber kausal, Vorsicht. Trennung der Märkte. Ja, ich habe schon das Beispiel gegeben, Coffeeshop wird zugemacht, wenn da harte Drogen gefunden werden. Und das passiert ein paar Mal im Jahr noch. Aber ja, Hintertür und weiter gibt es immer noch eine Mischung. Großdealer können in Koks, in Ecstasy und manchmal auch in Haschisch oder Marihuana tätig sein. Und Coffeeshop-Besucher, ich mache hier mal ein kleines Beispiel. Was wir machen, ist die sogenannte Antenne Amsterdam, also ein Monitor, das ist vor allem qualitativ, wo wir also junge Leute befragen, Dealer, Türsteher, Polizisten, Outreach-Worker, also die Street-Worker, die wissen, was los ist bei in der Stadt, aber zusätzlich auch eine Befragung, meistens so 500 aktuelle Leute, junge Leute. Hier das letzte Mal in Coffeeshops, also in 2009. Das machen wir diesen Sommer wieder. Dann haben wir es in 2010 gemacht in Cafés und in 2013 in Clubs. Das ist auch ein neues Wort für Diskothek und dann Raves. Und was sieht man da drei in den letzten Monaten? Also Lifetime ist eigentlich kein sinnvoller Begriff. Diejenigen in Coffeeshops, also am wenigsten Ecstasy, am wenigsten Kokain, am wenigsten Amphetamin, die Ravers am meisten. Also man würde, abgesehen von Coffeeshops, die haben sie nicht. Sowas werden sie wahrscheinlich in Berlin auch so etwa die Reihenfolge sehen. Also es ist absolut nicht so, dass Leute, die in Coffeeshops kommen, keine andere Droge nehmen, aber doch wesentlich weniger. Ob das ein Erfolg ist oder ein Ergebnis von der Coffeeshop-Politik, weiß ich nicht. Aber es ist schon auffallend, weil sie eigentlich so im Alter sich nicht unterscheiden. Jetzt mal ein paar Stichworte. Wie gesagt, 30 Jahre übersehen. Ich habe mir so gedacht, was sind so die meist auffallenden. Wenn ich die verschiedenen Sites, Settings so vergleiche, auf Techno-Partys sieht man nur weiße Leute und ab und zu auch ein integrierter Türke, ein integrierter Marokkaner oder jemandem aus Lateinamerika. Aber das ist weiße Musik. In unseren Clubs sind die etwas mehr getrennt, aber sieht man eine Mischung. Sie wissen ja, die meisten Muslime trinken keinen Alkohol, was haben die in der Kneipe zu tun? In Coffeeshops kommen die alle zusammen. Das wird Geert Wilders nicht so, sich nicht so darüber freuen, dass die Gesellschaft so gemischt ist. Das ist eine Mischung von verschiedenen ethnischen Gruppen und jung und alt, da ist eigentlich ein breites Spektrum. Durchschnittsalter aktueller Cannabiskonsument in den Niederlanden ist 30 Jahre. Es wird hier auch nicht so viel anders sein, denke ich, aber wir fokussieren immer auf junge Leute. Hier ist das so zwischen 18 und so 70, meistens sind so Ende 20, Anfang 30. Ein variiertes Angebot von Hasch und auch immer mehr, und das ist auch nicht exklusiv für die Niederlande, Marihuana. Ja, das war auch ein offener, unbestrafter Ankauf. Das war ja auch Ziel und Zweck, Trennung und dafür sorgen, dass junge Leute nicht auch noch ein Strafblatt bekommen, dass sie nicht vorbestraft sind. Straßenhandel größtenteils weg. Bis vor kurzem werde ich was über erzählen. Aber Steuergelder. Mehrwertsteuer ist immer noch verboten, das ist ja Produkt ist illegal, aber Steuergelder oder Einkommensteuer, Umsatzsteuer und interessante Forschungsmöglichkeiten für Typen wie ich. Oder für das Trimbos-Institut. Wir wissen ja Qualität, wir kennen Preis und dadurch haben wir auch Zugang zu verschiedenen Gruppen. Das ist vor ein paar Jahren so breiteres Angebot, Minimumpreise, Qualität, Weed, also Gras und Hasch und dann auch, das sind jetzt vorgedrehte Joints. Dies wäre eher so außerhalb vom Zentrum, von der Innenstadt Amsterdam. Die Preise sind wesentlich höher, wo die Touristen kommen, dann ist auch etwas flashier. Dann haben wir New Times, das war früher High Times, aber ich habe gesagt, das darf nicht mehr, ein Coffeeshop darf kein High Times heißen. Und auch die Möglichkeit, wie gesagt, für Forschung. Und das ist, dies ist eine interessante Studie, die wir mit verschiedenen Instituten gemacht haben und wir waren zuständig für diejenigen, die nicht in Therapie sind und die einfach frei rumlaufen in unseren Coffeeshops. Die haben wir 3 Jahre verfolgt. Das wäre wirklich faszinierend, um das auch mit, also hier Therapieladenerfahrungen zu machen. Gleich abhängig offiziell nach der Diagnose, viel weniger psychische Probleme, aber heißt nicht, dass die unproblematisch sind. Also wie und vor allem, was auch in dieser Studie so faszinierend ist über 3 Jahre, dass Abhängigkeit kommt und geht und kommt und geht, dass so diese Diagnose, die wechselt alle halb Jahr, sind nur kleine Gruppen, die nie abhängig werden, also wenn die Dauerkiffer sind oder gerade das andere. Stückchen Geschichte nochmal über 30 Jahre. Die Coffeeshops waren ja nicht so gezielt, es war nicht geplant. Und man könnte sagen, es war fast eine Explosion in den 80er Jahren nach dieser Rechtssprache. Bis zu 1500, damals wurde das noch nicht so genau gezählt, dann auch eine starke Zunahme in dem Grenzgebiet, Schengener Abkommen, auch wenn Sie es nie gehört haben, dann genießen Sie davon, weil wir vielleicht nicht von dem Euro, aber wohl, dass wir so frei rumreisen können. Keine Grenzkontrollen mehr bei Enschede, nicht mehr bei Venlo, man brauchte nicht mehr den kleinen Landweg zu gehen, konnte einfach von Deutschland aus, von dem Ruhrgebiet direkt nach Maastricht fahren. Und das stimulierte dann den Coffeeshop-Tourismus. Deutschland hätte schon längst aufgehört, also auf der diplomatischen Ebene, um sich zu beschweren, aber da kamen die Franzosen. Und guck mal, wie ernst die damals genommen wurden. Dann, wir haben uns selber ein bisschen lächerlich gemacht, aber dann waren die auch toll da offen. Ne? Frau Einche mit einem dicken Joint und dann der Franzose. Das war echt ernst, war es nicht in der Zeit. Es ist nicht so ganz deutlich, aber ich habe versucht, aus dem Buch schon etwas älter, Amsterdamer Innenstadt. Also hier ist, ob sie nun was getrunken haben oder nicht, aber sich wahrscheinlich schon mal verloren haben, weil es ist alles Wasser und Brücken und Grachten. Hier ist der Hauptbahnhof und da siehst du nur ein paar schwarze Pünktchen. Das ist 1980. In 85, gleiche Stadtteil, boom. Also vielleicht noch nicht eine Explosion, aber hier könnte man schon sagen, also innerhalb von wenigen Jahren, das ist zum Beispiel nicht und passierte nicht nur in Amsterdam, also diese rasche Entwicklung. Und dann heute haben wir nur noch 600. Das war die letzte offizielle Zahl. Ich habe den Bericht ist offiziell noch nicht fertig, werden jetzt auch alle 3 Jahre werden die gezählt. Davon sind immerhin noch 200 in Amsterdam und von diesen 200 die Hälfte in der Innenstadt. Also Ihr Bild, wenn Sie jetzt schon ein Bild von Coffeeshops haben und denken, es ist in ganz Holland so wie in der Innenstadt. Aber sie sind natürlich alle klug. Sie wissen, wir haben auch nicht überall Frauen hinter dem Fenster sitzen. Das ist nur in der Innenstadt von Amsterdam. Ja, das ist total untypisch. Also Amsterdam untypisch. Und hier ist eigentlich rot, sind die Städte mit Coffeeshops oder pink und je dunkler, je mehr. Und das heißt auch, dass wir die vor allem Amsterdam, Rotterdam, so die Großstädte. Und Sie sehen zum Beispiel auch da, wo ich geboren bin und aufgewachsen, da gibt es überhaupt keinen Coffeeshop so. Ja, dann die neueste Entwicklung. und in vorneuester Entwicklung. Es waren so Sorgen im Süden von einer Stadt oder zwei Städte, dass da zu viele Touristen kamen. Und Touristen sind hier nicht so wie in einer Stadt wie Amsterdam, die kommen, die gehen zum Anne-Frank-Museum, die gehen zum Rijksmuseum, vielleicht in der Tat auch zum Red Light District. Und das ist eigentlich, also die Coffeeshop-Besucher sind eine Mischung auch im Alter, die sind die alten Hippies noch oder die jungen Billighotelbesucher, aber auch die schon aus dem, also die gut bestückt sind. Nee, da war ein Problem zu viel, das wollen wir nicht. Und andererseits auch, ja, wie werden die dann beliefert? Machen sie was? Und dann hat unser Justizminister damals entschieden, mit Unterstützung von der Regierung, nur nach registrierten Mitgliedern. Und nicht keine Ausländer mehr, sondern nur Ansässige. Das heißt, Nationalität spielte hier keine Rolle, aber nur nach Ansässigen. Private Club and Residence. Und laut unserem Minister weiß auch jeder in Deutschland, das war eine sehr erfolgreiche Aktion, dass jeder wusste, no rules, no drugs, dieser Teil. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da war eine große Aktion in der Öffentlichkeit. Und das hatte, machte sich keine Sorgen, ich habe nicht viel Statistik dabei, aber das ist ein, wir haben das geforscht mit drei Instituten, wir haben vor allem die Straßen, was auf der Straße passiert, hier ist ein anderes Institut gesucht, wie, untersucht, wie sieht es mit Coffeeshop-Besuch in diesen drei Provinzen, also Maastricht, Venlo und so an der Nordsee, das südliche Teil. Und dann geht das auch, die Zahl der Besucher, die fällt wirklich zurück in diesem Teil. Und hier haben wir das in vergleichbaren Gemeinden gemacht, wo diese neue Kriterien, also dieses verpflichtete Clubmitgliedschaft nicht eingeführt wurde. Aber schon gleich groß, auch an der Grenze, aber mehr an der nördlichen Teile. Also ja, das war erfolgreich so gesehen. Das Interessante, Faszinierende war, auch viele ansässige Konsumenten kamen nicht mehr in Coffeeshops. Es waren also nicht nur die Belgier, die Deutschen, die Franzosen, die nicht mehr kamen, auch die Ansässigen nicht. Die wollten kein Mitglied sein. Starker Anstieg von Dealerei, Straßendealerei. Wir meinen ja oft, Drogenpolitik, also Gesetzgebung, ja, juristische Maßnahmen, das macht eigentlich nicht so viel aus. Aber wenn sie sehr konkret werden hier, dann hat das Folgen. Junge Dealer stiegen ein. Junge Dealer aus den Bezirken, so direkt weg von dem Zentrum, also aus diese, wo viele Jugendliche, wenig ausgebildet, arbeitslos, also die gefährdete Familie. Und dann sehen wir auch viel mehr da, und nochmal, ich habe ja immer diese, hier änderte sich kaum was, und hier innerhalb von wenigen Monaten, der starke Anstieg von, ja, ihr habt das interessante Wort Handy, ja? Handy, das ist nicht international, aber Mobile Phone, das heißt auf jeden Fall, du rufst einen Dealer an oder der kommt zu deinem Haus oder besorgt Mobile Phone Dealer und Street Dealer, die eigentlich weg waren, die tauchten da wieder auf. Innerhalb von wenigen Monaten. Das ist der Minister, inzwischen zurückgetreten. Und so war der auch. So machen wir das und dann passiert es auch. Und dann dagegenüber lokal weg mit der Weedpost, also Weed für Gras. Was passierte dann danach? Wurde abgeschafft. Nach diesen ersten Ergebnissen. Das war also eine wissenschaftliche Begleitforschung, die wir wohl weiter durchführen konnten und durften, aber wo die Politik direkt Maßnahmen ergreift. Das finden Wissenschaftler vielleicht peinlich, aber es ist auch wichtig so. Politik ist nicht immer evidence-based und manchmal ist es sehr evidence-based. Wenn die ersten Signale sind, da werden Maßnahmen ergriffen. Einheimische kehren zurück, aber nicht alle. Und dann, ich habe das gesagt, national, lokal, jede Gemeinde, andererseits, um noch ein bisschen so nicht sein Gesicht zu verlieren. Alle Gemeinden mit Coffeeshop ab Januar 2013 haben offiziell jetzt dieses ansässige, dieser Regel, nur noch für Ansässige. Aber jede Gemeinde entscheidet selbst, wann sie tatsächlich kontrolliert werden. Und wo sie dann in den Süden wieder zurückkehren, auch die Touristen wieder, verschwindet allmählich auch die Straßendealerei. Was lernen wir davon? Coffeeshops, vielleicht nicht für Großstädten, und Denver könnte daraus lernen, das zieht in der Tat Leute an. Anders heißt der Cannabismarkt, ist anders als wir oft denken, ist sehr flexibel, wenn es um ganz konkrete Maßnahmen geht. Und Cannabiskonsumenten, und ich kenne das auch aus anderen Studien, die gehen lieber zu Coffeeshop als zum Straßendealer oder zu Hausdealer. Aber Cannabis ist auch in den Niederlanden längst nicht so normalisiert wie Cafés, dass jeder so gerne so Mitglied werden wird. Das möchten nicht Straßenjungs, aber auch keine Anwälte und Ärzte. Das sind diejenigen, die wegblieben. Oder Leute wie ich, wenn ich ein Kiffer wäre, was ich natürlich nicht bin, noch nie war. Wir wollen uns nicht registrieren lassen. Normalbürger nicht. Zum Schluss, Hintertür. Ich habe es vorher erwähnt. Wir haben eine Hintertür, weil wir eine Vordertür haben. Und mit weniger Coffeeshops, genauso viel Nachfrage und eigentlich mehr seit dem Tourismus, ja, dann hat man schon ein Problem. Und wir sehen auch eine neue Definierung oder wie wir das sagen, Reframing. Dann wird diese Hintertür reframed als organisierte Kriminalität. Und dann werden 5.000 bis 6.000, ich habe das Wort da gesucht, Gärtnerei wäre das neutrale Begriff, the Cannabis Cultivation Site, das ist auf Amerikanisch, 1,5 Millionen Pflanzen pro Jahr werden sichergestellt. Und die Frage, die andauernd geht, ja, ist das Hintertür oder für Export? Das geht ja auch nach Italien und Belgien. Aber auf jeden Fall ist hier eine sehr seriöse Sorge auch. Und dann kommen erneut, für diejenigen, die ein bisschen die Geschichte kennen, und da kommen die wieder. Plädoyers für Entkriminalisierung der Hintertür, Regulierung von Cannabisanbau für Coffeeshops. Und tada, schon wieder die Polizei. Polizeipräsidentin, die vor ein paar Jahren das noch war und sie ist inzwischen Mitglied des Bundes, würde ich sagen, wir haben ja kein, des Bundestages, das haben wir nicht. Und die haben einen Gesetzentwurf jetzt eingereicht, also im April, zur Ergänzung des Opiumgesetzes. Der Coffeeshop wird dann aufgenommen, auch in dem Gesetz. Das ist noch längst nicht da, aber der Gesetzentwurf ist da, liegt vor, wird jetzt erst überprüft und dann kommt es auch wieder zur Debatte im Parlament. Und der Bürgermeister lokal entscheidet dann über Lizenz mit Genehmigung vom Gesundheitsministerium. Und dann haben wir zum Schluss diese Joint Regulation, 56 Bürgermeister. Ich habe vorher am Anfang gesagt, ein Bürgermeister pro Stadt. Knapp 100 Gemeinden mit Coffeeshops, das heißt mehr als die Hälfte. Ich sagte, warum bin ich stolz, der erste marokkanische Bürgermeister und dann von Rotterdam. Das war eigentlich schön in diesen schlechten Zeiten. Und der hat das erste, ein guter Vorschlag gemacht. Komisches Wort habe ich da von den Vorbereitungen gemacht, sehe ich jetzt. ja, jenseits von Ideologie, aber wer gewinnt? Diejenigen, die alles weiter legalisieren möchten oder die Gemeinden, die kein Coffeeshop haben vor allem, in diesen 400, wo man ein Kiffverbot hat, ein Blowverbot, Korf war der Name. Danke.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Korf, für diese wirklich interessanten Einblicke in ein Modell der Regulierung und die Erfahrungen aus den letzten drei Jahrzehnten. Gibt es Fragen an Herrn Korf? Ja.
Also vielen Dank erstmal für diesen super tollen, spannenden Vortrag. Und Sie haben ja dann gesagt, die Coffeeshops dürfen nur 500 Gramm Cannabis vorrätig haben. Ja. Bei wem beziehen die das denn, wenn sie sagen, es gibt keine Händler oder sonst wie? Das müssen sie ja irgendwo kaufen.
Ja, früher habe ich immer gesagt, dass ich das Opportunitätsprinzip noch erklären möchte und sagte, juristisch ist das alles in Ordnung und Sie haben keine Vordertür. Es ist so genauso wie bei Ihnen. So, ich war zwar nicht so instruiert, aber das war ja auch, das ist natürlich das Problem, das jeder Dealer hat. Klar, allmählich, und das läuft jetzt auch über die Rechtssprache, also ein kleiner Coffeeshop und viele sicherlich in Amsterdam sind klein, die verkaufen kein 500 Gramm pro Tag, aber es gibt auch welche, die ein paar Kilos verkaufen. Und der Coffeeshop-Besitzer oder der Eigentümer darf eigentlich nicht wissen, was für Qualität er oder sie einkauft. Das ist eine andere Debatte, die jetzt läuft. Das Marihuana ist zu stark, aber der darf eigentlich die Qualität nicht testen, weil, naja. Es ist alles geheimnisvoll, offiziell, das ist getrennt und natürlich ist das meistens unweit von dem Coffeeshop. Und dann kommt es durch die Vordertür, also wörtlich ist es auch kein, nicht buchstäblich in der Hintertür, aber derjenige, der da erwischt wird, und auch da war natürlich auch immer in Zusammenarbeit oder in Austausch mit zum Beispiel Deutschland früher, er könnte ja schnell erwischen. Man braucht nur darauf zu achten. Und daher ist jetzt auch diese Debatte, das sollen wir dann auch weitermachen, zwar passt das in unserem Rechtsprinzip, aber es ist schizophren. Wir müssen das lösen, der nächste Schritt, also das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung sagt, hört auf mit Coffeeshops, dann sind wir konsequent, Verbot ist Verbot. Deswegen wollte ich zum Schluss auch sagen, das ist noch nicht ein verteiltes Volk, aber verschiedene Stimmungen.
Oder vielen Dank. Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen? Ja, sehe ich nicht. Dann vielen Dank noch einmal, Herr Korff.